Audioaufnahme auch starti.
Ja, bei mir geht's.
Hast du auch immer diesen Moment der Anxiety, wenn wir hier bei OBS starten, dass wir aus Versehen den Stream?
Seit ich einmal den Stream anfangen. Gestartet habe, ja.
Ja, aber ja. Du hast ihn ja so schnell beendet, dass das nicht mal bei Twitch registriert hat.
Nee, ja, zum Glück, ey.
Ja, herzlich willkommen zu Folge 1. Ich fand den Einstieg jetzt so lustig und schön, dass wir gar nicht mehr, wir klatschen ja eigentlich, das kriegt ihr ja gar nicht mit, alle Leute da draußen. Wir schneiden das dann immer raus.
Aber du hast gesagt, bei Folge 1.
Habe ich Folge 1 gesagt? Ja. Ich habe auch Folge 1 gemeint. Wir machen jetzt nochmal Folge 1.
Weil der Start so lustig war, starten wir jetzt auch ganz von vorne. Folge 1.
Ach so, ich habe gar nicht Folge 1 gesagt, sondern ganz von vorne.
Nein, du hast gesagt...
Was ich meinte war, wir klatschen nicht, sondern wir haben jetzt quasi direkt losgelegt.
Ja, genau. Aber du hast gesagt, willkommen bei Folge 1.
Ja, scheiße.
Ist egal.
Auf Basis dieser Diskussion würde ich jetzt schon sagen, lass uns vielleicht doch nochmal klatschen.
Nein, jetzt wird nicht mehr geklatscht. Aber ich gucke doch
Leute, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zufällig Verwandt.
Das sind wir.
Und wir sind Lea Zimny.
Und Jan-Philipp Zimny. Und das ist Folge
40.
Ja, Jubiläum.
Jubiläum. Das 40 Jubiläum.
40 Jubiläum. Und zum Jubiläum, Jan-Philipp?
Kauft man sich einen Sportwagen und holt sich eine junge Freundin? Ist das jetzt, was der Podcast machen wird?
Ja, jetzt müssen wir das nächste Mal eine junge Frau und einen Sportwagen dabei haben. Aber vielleicht nehmen wir einfach so ein Spielzeugauto und eine Barbie.
Wir haben ja gerade bevor wir die Aufnahme gestartet haben, über diese aktuelle Projektidee des Mittelalter-Raps gesprochen. Und wir hatten gestern bei der Show in Hagen, hatten wir die Idee, dass man im Musikvideo nicht vor so teuren Sportwagen steht, sondern vor Pferden. Aber dann kommt irgendwann raus, das sind gar nicht meine Pferde, die sind alle gemietet.
Wow. Gibt's Mietpferde? Gibt's das?
Bestimmt. Du kannst garantiert für Musikvideos oder Filmaufnahmen kannst du Pferde mieten.
Ja, das sind bestimmt.
Die kaufen ja nicht jedes
Pferde.
Mal ein neues Pferd, wenn die einen Film drehen oder
ja,
so.
Ja, aber Rapper kaufen ja auch nicht jedes Mal ein neues Auto, wenn die ein Musikvideo drehen.
Nee, aber das soll ja so aussehen, als wären das deren Autos, die dann dafür benutzen.
Das
aber
heißt,
das
du musst dann zum Beispiel auch das Pferd striegeln, weil das würde man machen, wenn einem das Pferd gehört.
Stimmt.
Oder so die Hufe schneiden.
Wir hatten auch gestern die Überlegung, dass es voll geil wäre, wenn man so ein Konzert machen würde. Stell dir mal vor, auf ein Festival und auf einmal komme ich so in Rüstung auf einem Pferd auf die Bühne geritten.
Nein,
und dann
das
geht das Konzert
Pferd.
Los.
Da klatschen doch die Leute und dann hat es Angst.
Ja, es muss ja ein Showpferd sein. Es gibt ja auch bei so der, gibt es nicht regelmäßig einmal im Jahr in Dortmund oder so diese Equitana oder sowas? Ist das nicht so eine Pferde- und Reitshow? Wo dann in der Westfalen-Arena dann die
aber
so...
Aber ich find's ganz schlimm. Die armen Pferde, ey. Auch Polizeipferde tun mir so leid, wenn die dann so mit so 20 Pferde und dann so sind da so ein Haufen Fußballfans und Hooligans und so und dann sind die laut und schreien und die Pferde stehen da.
Du hast schon recht. So in meiner Vorstellung, die Idee davon ist natürlich irgendwie cool, aber wenn man das jetzt aus der Perspektive des Pferdes dann so bei so einem Konzert oder auch bei so Show, die müssen ja extra dafür trainiert werden. Das heißt, das ist nicht natürlich in denen drin.
Die haben Angst, sind ja Fluchttiere.
Ja, was natürlich in denen drin ist, ist halt wegzulaufen. Ja. Und das ist auch eine Ebene, auf der die Pferde und ich uns sehr gut verstehen.
Das stimmt.
Vor Menschenmengen weglaufen.
Wenn bei dir in der Nähe geklatscht wird, dann rennst du weg.
Ja, ich musste auch speziell trainiert werden, damit ich meine Solo-Shows mache. Also,
schlimm.
Ja, da war so ein Typ, der hat mich an so einer Leine immer im Kreis rennen lassen und dann habe ich so ein Stück Zucker auf der flachen Hand, damit ich nicht aus Versehen da beiße.
Ja. Und dann wurde immer wieder geklatscht und immer wenn du weggerannt bist, dann hat er dich so zurückgezogen.
In meiner Vorstellung wurde uns, als wir klein waren, Globuli bekommen. Ich springe gerade ein bisschen, aber in meiner Vorstellung, als wir klein waren und Globuli bekommen haben, weil das ja auch so Zuckerkügelchen sind, dann auch so auf der flachen Hand.
Nee, wir haben die tatsächlich auf dem Löffel, hat Mama.
Auf dem Löffel, ja.
Und ich habe heimlich nach der Schule, wenn wir waren ja manchmal Schlüsselkinder, ne, Mama und Papa waren noch arbeiten, wir sind schon von der Schule nach Hause gekommen. Ich wusste, Mama hat die Globuli in ihrem Nachtschränkchen. Dann bin ich immer ans Nachtschränkchen gegangen und hab so die Globulis in meinen Mund, weil da, die so lecker
auch,
waren.
Habe ich auch mal, habe ich auch hin und wieder mal gemacht. Aber da waren die Globuli in dem, zwischen unseren beiden Zimmern war ja dieser Wandschrank mit den Schiebetüren, ja. Mit diesen weißen Schiebetüren. Ja. Und da in der rechten Schiebetür oben in so einer Kiste oder sowas waren, stimmt, waren die drin.
War das nicht, aber waren das nicht so Klapptüren mit so Lamellen?
Die hatten so Lamellen,
ja,
also
aber die, waren zum Schieben.
Die hatten so weiße, dicke Ränder,
ja.
Ne, aus weiß gestrichenem Holz vermutlich,
ja.
Und dann in der Mitte aber so ein Bereich, der diese Lamellen hatte.
Ja, ne?
Wofür, also es muss ein reines Designelement gewesen, weil da war nichts drin, was hätte belüftet werden müssen. Du konntest ja diese Lamellen auch nicht verstellen, irgendwie so hier wie bei mir im Badezimmer mit diesem, stimmt, Sichtdings, wo man dann drehen kann an dem an der einen Stange und dann stellen die sich mehr auf und kannst du mehr rausgucken oder weniger rausgucken, je nachdem.
Ja, wenn man, wenn wir in den Schrank gesperrt wurden, dann durften wir rausgucken oder nicht rausgucken.
Durften wir nicht. Konnten wir nicht rausgucken, weil die waren fest, die Holzlamellen.
Ja, aber unsere Kleiderschränke hatten das ja auch, wir hatten ja so Wandschränke. Mhm. Oder
die
so.
Hatten.
Die hatten so, ne?
Die hatten Scharniere. Und ich glaube, dass im Flur zwischen unseren beiden Zimmern, die waren zum Schieben. Ich meine, es kann sein, dass ich mich irre. Ich meine, dass...
Mir fällt es auch sehr schwer, mir das vorzustellen. Also ich weiß, wie unsere Zimmer von innen aussahen, aber als wir quasi noch, ne, die Zimmer gegenüber hatten und dann das eine Zimmer, was uns beiden gehörte, da war ja dann auch eine Tür. Die ging ja da rein. Aber das fällt mir sehr schwer, mir die vorzustellen.
Die Tür?
Ja.
Also,
weil die ja dann so lange weg war.
Ja, das wurde ja dann irgendwann zugemacht, ne?
Ja.
Und dann der Durchbruch und dann hattest du das größere Zimmer.
Du bist nach oben gezogen. Das war genau
stimmt, ich bin dann nach oben gezogen.
Du bist nicht in dem kleinen Raum wohnen geblieben.
Ja, mein Jugendzimmer, damit ihr euch das so vorstellen könnt, war im Prinzip recht schmal und verhältnismäßig lang. Mhm. Und dadurch, dass das so schmal und lang war, war dann auf der einen Seite, ich hatte so eine Schlafcouch.
Mhm.
Ich habe die meiste Zeit meiner Jugend auf einer Schlafcouch verbracht. Du hattest dann...
Ja, aber hatte ich die gleiche Couch wie du, als die Zimmer noch getrennt waren.
Stimmt, wir hatten zwei davon.
Ja, genau.
Ja, und dann bist du irgendwann vernünftigerweise auf ein Bett umgestiegen und ich bin nur auf eine andere Schlafcouch.
Ja. Stimmt, voll komisch, oder?
Ja.
Warum kein Bett, ne?
Ja, weiß ich nicht. Also
ja, unser Gedanke war, glaube ich, also zumindest... fand ich das mit der Couch cool, weil die war halt tagsüber, war das halt wirklich eine Couch, da konntest du abhängen. Und eine Couch in einem Jugendzimmer, mega geil. Hatte man ja sonst nicht.
Ja.
Konntest du dann richtig geil mit Freundinnen abhängen und so.
Ja, das haben wir dann ja auch später, als ich raufgezogen bin, haben wir ja dann auch hin und wieder mal gemacht, tatsächlich.
Ja, gibt's auch noch Fotos von.
Mhm.
Die Fotos habe ich präsenter in Erinnerung als... Wie wir dann da abhängen.
Ja, aber ne, dann war auf der einen Seite von diesem schmalen, langen Zimmer war halt diese Schlafcouch und dann direkt dann der Schreibtisch da dran. So. Ja.
Ja, das hatte ich auch. Wie sind wir dahin jetzt abgebogen?
Wegen Globuli und Zucker, weil ich gedacht habe,
wegen den
Pferden.
Ach ja, stimmt. Ah ja, wir sind von Pferden.
Auf Zucker, auf Globuli, auf unsere Jugendzimmer gekommen und damit zum eigentlichen Thema des Podcasts.
Ja, das war geplant, Jan Philipp. Es war genau so geplant.
Nee, es fühlt sich eher wie gerettet an, weißt du? Also wir haben es geschafft, in letzter Sekunde das Steuer rumzureißen, bevor der Wagen über den Abgrund gefahren ist. Aber vielleicht doch noch kurz zu dem, wo wir quasi angefangen hatten.
Die Pferde.
Weil es geht jetzt so langsam los, mit dem das Mittelalter-Rap-Ding.
Ja,
es geht jetzt so langsam los, dass ich mir Gedanken über das nächste Programm mache, weil das ja jetzt in einem Jahr rauskommt.
Mhm.
Also in einem Jahr ist ja schon die Premiere dafür.
Mhm.
Und beziehungsweise, in einem Jahr sind die Vorpremieren. Also nächstes Jahr im Herbst sind die ganzen Vorpremieren und dann ist im Oktober, ich glaube Mitte Oktober, wird dann die Premiere in Köln.
In Köln, in der Comedia?
In der Comedia sein,
Um 20 Uhr.
Ja. Und der Grund, warum ich jetzt schon mehr darüber Gedanken mache, ist, wir müssen jetzt so langsam mal Titel, Pressetext, Fotos, Plakatmotiv und so weiter. Plakatmotiv noch nicht so sehr, Pressefotos reichen erstmal. Mhm. Ich muss einmal niesen.
Gesundheit. Oh, Gesundheit. Das hört man auch, wenn du das Mikrofon weghältst. Guck mal, deine zwei Nieser sieht man. Die sind so laut wie deine Stimme.
Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Auch, dass es, ich entschuldige mich in aller Form.
Angenommen.
Danke sehr. Einmal Hände schütteln. Danke, Frau Zimny. Jetzt Plakat.
Immer noch leer.
Wir sind hier immer noch per Du. Nee, was ich sagen wollte ist, also Plakatmotiv noch, ist noch nicht so dringend.
Ja.
Pressefotos ist dann dringender, weil es geht halt so langsam los, dass die VeranstalterInnen das in ihre Programmhefte aufnehmen wollen für das nächste Jahr.
Ja.
Und da müssen die natürlich wissen, wie soll die Show heißen und brauchen irgendwie einen Text, den die da hinklatschen können. Und deswegen muss ich mir mal jetzt wahrscheinlich im Ende September, Anfang Oktober muss ich mir dazu mal ein paar Gedanken machen.
Mhm.
Und ich glaube, wir werden das dieses Mal so machen, also zumindest gefällt mir die Idee ganz gut, dass ich ein paar Vorschläge ausarbeite und wir dann die Leute im Internet abstimmen lassen, so bei Instagram und euch auch hier, also zumindest von die Patreons von euch, denn man kann uns ja unterstützen auf Patreon.
Ja.
Ja, für nur 2 Euro im Monat kriegt ihr zu allen Folgen das Video. Wir winken einmal in die Kamera für die Patreons. ihr kriegt einige alte Folgen Tourne Skurril. Wir machen auch immer mal wieder Spezialfolgen und und überlegen uns noch aktuell, was wir auch da weiteres an Sondersachen und Boni und Vergünstigungen einrichten können. Wir überlegen sogar aktuell, ob wir vielleicht sogar ein zweites Unterstützertier einrichten, was dann ein bisschen teurer ist, wo es dann aber auch noch coole neue Sachen gibt.
Und wenn ihr euch irgendwas wünscht bei Patreon, was wo ihr sagen würdet, boah, das ist mega geil, dafür würde ich Geld ausgeben, schreibt uns doch einfach eine Mail oder wenn ihr schon bei Patreon seid, schreibt einen Kommentar oder eine Nachricht bei Patreon. Oder schreibt uns eine Mail an.
Schreibt uns eine Mail, wenn ihr sagen würdet, was würde euch überzeugen zu sagen, die unterstützen wir bei Patreon. Wie ist denn unsere E-Mail-Adresse, Lea?
podcast@zimny.fun.
Könnt ihr auch nochmal in der Folgenbeschreibung und so weiter oder in der Podcast-Beschreibung steht das alles drin. Ja. Und auf jeden Fall, ne, fange ich jetzt so langsam an, mir Gedanken dazu zu machen, wie wird das neue Programm heißen, und auch schon mal so grob, worum soll es gehen, wobei das hat bei dem aktuellen Programm nicht so richtig funktioniert. Da dachte ich halt, es soll so ein bisschen um Esoterik-Gedöns gehen, ging dann doch um andere Sachen.
Aber war gar nicht schlimm, finde ich.
Finde ich auch nicht.
Also, weil ich fand, der Titel war nämlich so gut gewählt, dass es halt, also, ne, dieses … Es muss ja dann nicht um Esoterik gehen, damit du nachher Quantengehalte rausgehst. Weißt du, weil dein Programm heilt ja, ohne dass es halt direkt sagt, ich heile jetzt. Weißt du?
Weil Lachen ist doch die beste Medizin.
Genau. Lachen, lachen, lachen.
Lachen. Ach du Scheiße.
Und deswegen fand ich den Titel richtig gut, weil es ist im Endeffekt egal, was du machst. Aber das hast du bei den vorherigen Programmen auch immer gut geschafft. Also bei Surrealität, ja klar, ist ja egal. Alles, was surreal ist, passt.
Ja, wobei da ging es dann so ein bisschen, also das, ich finde das ja dann manchmal auch erst später heraus, worum es eigentlich geht in dem Programm.
Das
halte ich aber für überhaupt nicht ungewöhnlich, wenn man was Künstlerisches macht.
Überhaupt nicht. Dass man
erst währenddessen manchmal versteht, was man da eigentlich macht. Und bei Surrealität war es so ein bisschen der Übergang von dem dadaistischen, von dem reinen dadaistischen Nonsensquatsch, den ich vorher gemacht habe, hin zu eher realeren Themen, ein bisschen mehr zu mir selber, ein bisschen mehr zur Wirklichkeit. Das war so der erste Schritt in die Richtung. Und Quantenheilung hat das dann noch ein bisschen weitergemacht. Also wenn du das zum Beispiel mit How to Human vergleichst, was ja auch so tut, als wäre es irgendwie eine Betrachtung der Realität und des Menschseins, aber noch viel mehr in seiner eigenen Welt- und Gedankenstruktur gefangen ist, das ist ja
Aber da ist immer noch mein liebstes Ende. Das Ende bei How to Human war
das
einfach
Ende bei How to Human,
Premium.
Das war richtig gut.
Das
da
war
ist man,
so toll.
Das Programm, also ich habe mir das ja, das habe ich ja auch letztens schon irgendwann mal im Podcast erzählt, aber wenn man sich das so bei Spotify anhört, so wuff, nicht mal mehr ich weiß, was ich damit sagen wollte teilweise so. Und es ist halt, es ist zu, aus heutiger Perspektive würde ich sagen, zu schnell, zu konfus. Ja. Mittlerweile bin ich besser darin geworden, den Leuten den surrealen Quatsch, den ich mache, zu präsentieren und reinzureichen. Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel aktuell, geht ja die Tour wieder los mit dem zweiten Tourjahr Quantenheilung. Und da überarbeite ich dann auch immer ein paar Sachen. Und ich habe zum Beispiel den Autokauftext überarbeitet, der jetzt wahrscheinlich noch mehr Quatsch ist als vorher, aber viel besser funktioniert.
Ja, weil es auch eine so lustige Idee ist.
Ja.
Also du hattest den ja in Eschweiler das erste Mal gemacht, ne?
Ja.
Und ich musste leider ganz nötig Pipi, weil ich ja in der Pause nicht geschafft hatte, Pipi.
Ja, wie auch. Du warst ja mit Merch und allem zugange.
Und dann kam ich rein und fand mich im Autotext wieder und dachte, hä?
Das ist aber neu.
Und war dann aber natürlich relativ schnell drin, weil ich den Text ja auch sehr gut kenne. Und herrlich. Herrlich war das, herrlich.
Ja. Das ist cool, dass ihr jetzt in dieser Folge am Sonntag, also wir sind heute ein bisschen spät dran mit der Aufnahme von der aktuellen Folge. Wir nehmen die tatsächlich am Sonntag, an dem Sonntag auf, wo die jetzt auch rauskommt.
Mhm.
Und das heißt aber auf der anderen Seite finde ich ganz cool, dass er jetzt so ein bisschen den Abriss von den letzten Auftritten bekommt und Lea ja auch bei einem da dabei war.
Ja,
und
in
wir ein
Eschi.
Bisschen in Eschi.
Mhm.
Und wir ein bisschen was dazu sagen können, finde ich ganz gut. Ich hatte tatsächlich den Tag vorher eine Lesung in Paderborn zusammen mit meinem Verleger, mit Carsten Strack. Liebe Grüße. An der Stelle. Der Lektora Verlag, die machen schöne Poetry Slam Bücher. Schaut euch das mal an. Und der hat, also ich habe so eine Stunde gelesen aus dem aktuellen Buch, aus dem Weltuntergang. Und danach haben wir so ein bisschen, hat er so Interview, Gespräch mit mir gemacht für noch so eine halbe Stunde oder sowas. Und dabei ging das Gespräch dann in so eine Richtung, dass er sagte so, Jan Philipp, ich weiß ja, wie du schreibst und ich weiß ja, ich bin ja teilweise, hat er ja diesen Prozess miterlebt. Also er sitzt da nicht daneben, wenn ich schreibe, aber ich so bei den Büchern kriegt er ja so meine Gedanken und die Hintergründe mit. Und was er dann sagte, war, dass das ganz interessant ist, wie viele Gedanken und wie viel Struktur und Überlegung eigentlich in diesen Texten steckt, die dann so quatschig, nonsensmäßig daherkommen. Und ich sagte, dass das eigentlich was ist, was mich schon immer fasziniert oder beziehungsweise immer mehr fasziniert, weil ich immer mehr darauf hinkomme, dass das so ein Kernelement von mir ist. Das ist diese das Zusammenspiel von Struktur und Strukturlosigkeit. So, dass diese Texte immer mehr einen recht strukturierten, sehr nachvollziehbaren, fast schon klassischen Aufbau haben eigentlich. Und aber gleichzeitig ist schaffen dir strukturlosen Quatsch näher zu bringen.
Total. Als wir in Essen waren, ne, da war ja ein Kumpel von uns dabei.
Ja.
Und der sagte dann irgendwie nach so, keine Ahnung, ein Drittel der Show, sagte der zu mir, boah, das ist so krass, ne? Wenn du gut zuhörst, du merkst, wie viel Gedanken, also wie viel Aufwand, gedanklicher Aufwand dahinter steckt, um das rüberzubringen. Und dann habe ich ihn so angeschaut und war so, ja, das ist Jan Philipps Ding.
Ja.
Also super viel Arbeit, super viel Gedankengang da reinzustecken, um die Leute so abzuholen, wie Turnen. Das sieht mega leicht aus. Man denkt, hey, voll einfach. Und dann versucht man das und merkt, ach du Scheiße, ist das schwierig.
Ja.
Kann ich meinen Hand
stellen. Ich hätte tatsächlich das Beispiel, was ich gerade im Kopf habe, sehr ähnlich. Ich habe so an so Akrobatik oder sowas gedacht.
Ja.
Das ist wirklich mein Ding. Ich mache so eine Art gedankliche Akrobatik. Es sieht sehr leicht aus. Es wirkt, als wäre das total dumm und dahingesagt.
Ja.
Ja, so teilweise blub, 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 blub.
Ja.
Und es ist aber
Voller Technik.
Voller Technik, ja. Voller, voller Hintergrund, auch unheimlich viel von dem, ohne, also es klingt jetzt so mega nach Eigenlob, aber seht es mir nach, Leute.
Bin auch geil.
Hast du jetzt gesagt, aber ich widerspreche nicht. unheimlich viel davon hat einen Tiefgang, den man nicht vermuten würde auf dem bloßen Vibe dessen, was da passiert.
Ja, du musst schon gut zuhören.
Ja.
Du musst quasi den Sprung schaffen von, ich lass mich jetzt zu berieseln, zu, ich denk mich da jetzt mal rein.
Ja.
Und das ist, glaube ich, also es ist super geil, wenn es beide Kategorien an Leuten gibt, ne? Also die, es werden ja beide abgeholt, die sich hinsetzen und sagen, oh, ich lass mich jetzt berieseln und das ist irgendwie so herrlich absurd und einfach lustig, so, mega schön. Und wenn es dann noch Leute gibt, die dann weiterdenken und merken, ne, so wie dann, wie der Kumpel von uns dann auf einmal so, boah, krass, Alter.
Ja.
Ne? Ist ja boah, Win-Win, Alter, ne? Warum habe ich jetzt ungefähr 10-mal Alter gesagt?
Ja, das weil, möchte ich rauslöschen. Weil das gerade eine interessante, begeisterte Situation ist. Also es ist gerade für mich auch ein interessanter Moment in diesem Gespräch. Ja, und ich finde auch nicht, dass das eine besser ist als das andere, sondern es ist geil, dass beides da ist, dass du das auf, Entschuldigung, dass du das auf der Ebene genießen kannst, auf der du das möchtest.
Ja, toll.
Und das Ding ist, also wir neigen ja so allgemein dazu zu denken, oh, die sich dann damit auseinandersetzen und es analysieren und diese Hintergründigkeiten verstehen, die haben den besseren Zugang dazu, die haben mehr verstanden, was das ist. Ich würde das gar nicht mal so sehr von dieser Seite aus betrachten, sondern ich glaube, Menschen haben auf unterschiedliche Arten und Weisen Spaß.
Ja.
Und manche haben Spaß daran, sich zu berieseln zu lassen. Ja. Und manche haben Spaß daran, bis auch einfach ein bisschen Quatsch zu hören. Manche haben Spaß daran, sich in Dingen wiederzuerkennen. Da gibt's ja, wenn du einen richtigen Neurotyp hast, gibt's ja da mehr als genug. Nein, es gibt für alle Menschen mehr als genug, womit man sich identifizieren kann in dem, was ich sage. Und es gibt halt auch für die Leute, die dann eher auf diese kognitive Art und Weise Spaß haben, die gerne Sachen auseinandernehmen und verstehen und die finden auch was.
Total.
Und das ist dann aber leider auch mal manchmal so der Punkt, weswegen dann Leute, die, sagen wir mal, eher klassischere deutsche Comedy gewöhnt sind, die dann nicht so ganz mitkommen, weil es passiert zu viel gleichzeitig.
Ja,
es passiert zu viel gleichzeitig. Ich fange mit irgendwas an, mit einer Nummer und bin dann schon halb wieder dabei, bin dann im nächsten Schritt schon wieder dabei, es aus einer anderen Perspektive zu beleuchten, das schon zu relativieren und einzuordnen, wenn die sich noch gar nicht, das zum Beispiel aus dem aktuellen Programm, die Autokaufnummer ist ganz toll, ne? Ist ein gutes Beispiel dafür, oder was heißt ein gutes Beispiel, aber zumindest ein prägnantes Beispiel, die Autokaufnummer geht damit los, dass ich sage so, hey, ich habe mir ein Auto zugelegt und ich kann mir vorstellen, dass ganz viele Leute, die so klassische Comedy gewöhnt sind, dann so, ah, hey, cool, das ist was, das kenne ich, das kann ich nachvollziehen, jetzt kommen bestimmt so, also das denken die nicht, aber die freuen sich dann häufig, wenn dann so die gängigen Klischees kommen und so und damit so ein bisschen gespielt wird. Und was bei mir dann aber relativ schnell passiert, ist, dass ich aber auf die Situation Bezug nehme, in dem Moment im Raum auf einer Bühne zu stehen in 2024 und zu sagen, ich habe mir ein Auto angeschafft, ist halt, und dann zu sagen so, hey, das fühlt sich komisch an, ich wünschte, ich könnte zu euch sagen, ich habe mir einen Tretroller gekauft, das wäre irgendwie umwelttechnisch besser gewesen. Und ne, also da ist dann schon direkt der erste Perspektivwechsel in eine Richtung, die dann, wenn man eher so in klassischer Comedy unterwegs ist, dann nicht.
Ja, klar, weil klassische Comedy würde ja in die Richtung abbiegen, zu sagen, ja, und dann kennt ihr das, ihr seid beim Gebrauchtwagenhändler, habt keine Ahnung von Autos und dann tretet ihr gegen den Reifen und so. Ja. Und du nimmst das ja mit auf, ne?
Genau, das also, kommt dann das später kommt auf auch, einmal wieder. Das kommt da merke ich dann auch, da gewinne ich dann die Leute auf einmal zurück.
Ja, oder, also, ne, also, es wird ja, aber es passiert ja, also, das hat ja mehr Ebenen, ne? Also, da ist ja dann, in der klassischen Comedy ist ja dann vorbei. Ne, alle sind so, ah ja, stimmt, kenne ich, habe auch keine Ahnung, tritt dann gegen den Reifen und hahaha, Ende.
Ja, beobachtet das mal. Also wenn ihr da Bock drauf habt, wenn nicht, ich will euch keine Hausaufgaben aufgeben. Ja. So, was wäre das für ein übler Podcast, wo
bis vor allem nächste Woche.
Ein übler Laber-Podcast, wo wir den Leuten Hausaufgaben aufgeben. Ja. Aber meiner Beobachtung nach, vielleicht ist das die bessere Formulierung, meiner Beobachtung nach ist, erschöpft sich Comedy häufig darin, auf Dinge hinzuweisen. Mhm. Das und das ist so und so. Das und das ist so und so. Männer sind so, Frauen sind so. Und das halt zu sagen, im Prinzip zu sagen, guck mal, das existiert. Mhm. Und dann halt vielleicht einen Vergleich zu ziehen, zu guck mal, das ist ja wie etwas anderes, das existiert. Mhm. Manchmal passiert auch noch eine Bewertung. Also so ein bisschen, ist das doof, ist das schlecht oder ist das gut oder ist das cool? Und dann passiert aber da nichts mehr mit. So, da hört es dann auf. Und ich gehe halt häufig noch einen Schritt weiter und sage, was können wir denn noch damit machen?
Ja, ja.
So, wie zum Beispiel die Payback-Kartennummer.
Ja.
Wo ich mich aufrege, so dass ich total genervt davon bin und überhaupt und warum, was an sich wahrscheinlich schon über das Normalmaß hinausgeht. Mhm. Aber mir kommt dann am Ende sogar noch die Perspektive von der Kassiererin mit rein, die sagt, was regst du dich denn hier auf?
Ja.
Ich suche mir das doch auch nicht aus, dich danach zu fragen.
Ja,
so, nach deiner blöden, das interessiert mich überhaupt nicht mit deiner blöden Payback-Karte. Ich muss das machen.
Ja. Und so. Ich finde ganz spannend, dass sich das aber gesamtgesellschaftlicher dreht. Ne? Also, klar, es gibt klassische Comedy und es gibt auch dieses, ne, Männer sind so, Frauen sind so, und dass das aber ja total kritisiert wird inzwischen, ne? Also zum Beispiel, klar, Mario Barth jetzt als Beispiel, als sehr präsentes Mann-Frau-Beispiel, füllt natürlich immer noch Hallen, aber die ganzen jungen Leute, die nachkommen, sagen halt, ne, da sitzen ja die damit groß geworden sind, also die so Mitte, Ende 30, Anfang 40 sind, die das noch so kennen. Und die jungen Leute, die nachkommen, sagen halt alle, das ist ja voll der Bullshit.
Ja.
Ne? Da ist dann so, finden Mario Barth halt alle blöd. Weil die ja dann diese Comedians, so wie zum Beispiel auch Dieter Nuhr, die drehen dann ja so ab, ne? Wie Mario Barth, der dann sagt irgendwie, ich hab Abitur und Gender nicht. Und Dieter Nuhr, keine Ahnung, der ist ja auch richtig, hat ja sich über Greta Thunberg lustig gemacht und so. Und ich mache jetzt extra die Heizung an, auch im Sommer und solche Sachen. Also die drehen dann ja so ab in eine Richtung, wo die jungen Leute gar nicht mehr mitkommen und sagen, hey, wir wollen lachen, wir wollen Comedy, aber wir wollen bitte nicht, dass sich lustig gemacht wird über Frauen lieben Handtaschen und Männer Fußball und ne, so.
Das entspricht ja auch ganz häufig gar nicht mehr der Lebensrealität von den Leuten, also von den jungen Leuten, die das dann angucken. Der Grund, warum das davor in den Generationen davor funktioniert hat und immer noch funktioniert, ist, dass das ja bei denen deren Lebensrealität anspricht.
Ja, total.
Die gucken das ja und sagen, ja, genau so ist es. Und begreifen gar nicht, dass es so ist, weil sie sich alle dazu gemacht haben.
Ja.
So.
Und so versteift sind, dass sie nicht mehr da wegkommen.
Genau. Oh. Und auch teilweise dann den Blick oder schon die Möglichkeit, dass es anders sein könnte, schon gar nicht mehr zulassen können. Also die Leute, die dann so richtig konservativ werden, die halten ja dann gar nichts anderes mehr für möglich. Für die ist die Realität ja ein sehr schmales Band. Das ist wie diese habitable Zone, wo ein Planet nur sein kann in der Entfernung zu seiner Sonne, damit da Leben entsteht. Und korrespondiert halt nicht mehr mit der Lebenswirklichkeit von den jungen Leuten. Da geht's dann viel mehr um, also das ist zumindest so meine Beobachtung und das ist jetzt natürlich auch nur sehr selektive Wahrnehmung und anekdotisch, aber meine Wahrnehmung ist bei so der jungen Comedy, die so aktuell nachkommt, dass es viel mehr, es geht so um die eigene Perspektive und was ist das Einzigartige an meiner Erfahrung, die ich so mache. Und das ist dann natürlich besonders spannend bei Leuten, die nicht halt dem Gussschema der Mehrheitsgesellschaft entsprungen sind, ist das dann immer besonders spannend. Aber das war ja auch seit jeher so ein bisschen die Funktion von Comedy und Kabarett, nämlich eine Möglichkeit, sich Linderung zu verschaffen, unter dem Stiefel der Mehrheitsgesellschaft. Mhm. Also das, was so amerikanische Stand-up-Comedy ist, ist so voll das jüdische Ding. Das ist halt so was, das hat die jüdische Gemeinschaft in Amerika so für sich gemacht. Unsere Variante, also das Kabarett, das Klassische, wenn du dir Kabarett zur Zeit des Dritten Reichs anguckst, das ist ja auch ein jüdisches Ding. Mhm. So. Da ging es dann halt auch viel darum, das zu verarbeiten und lächerlich zu machen und bloßzustellen, was halt die Nazis da veranstaltet haben. Ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Film das war. Vielleicht aus Ich glaube sowas wie Hitler, Aufstieg des Bösen oder sowas. Mhm. Da gibt es eine ganz prägnante Szene, wo einer von den Nebenfiguren, so ein Industrieller, der dann Hitler später auch Geld gibt, der ist dann noch so im Kabarett und hat da, also als Gast und hat da Kontakte zu den Leuten und dann ist er abends bei einer Show da und sie singen auf der Bühne ein Stück, das hauptsächlich daraus besteht, aus der Zeile besteht, die Juden sind an allem schuld. Und dann so aufgezählt, was wollen sie, so das Wetter ist schlecht oder mir geht's nicht so gut und ne? Und das ist natürlich total geil, das so bloßzustellen und zu entlarven, wie halt diese rechtsnationalistische Denke halt funktioniert. Wie das schon fast magisches Denken eigentlich ist, was da passiert. Und ich wünsche mir so ein bisschen, dass diese Filmszene auf einem realen Song basiert, den es damals wirklich gab. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber ich fände es voll geil, wenn das so wäre. Wenn das nicht so ist, ist die Szene on point, so ein bisschen. Das heißt, also was diese Sachen seit jeher waren ne, halt die Perspektive von Leuten, die jetzt nicht Teil der Mehrheitsgesellschaft sind. Ich finde, das muss nicht exklusiv das sein.
Nee,
es kann viel mehr sein.
Kann alles sein.
Es kann viel mehr sein als das. Und natürlich ist auch kann es halt auch die Perspektive von den Leuten, die dem Guss der Mehrheitsgesellschaft entspringen, ähnlich sind, was auch immer, kann das natürlich auch sein, gar keine Frage. Weil häufig ist das so, wenn die Leute dann mal so ein bisschen in sich hineinhorchen und so ein bisschen gucken, was sind eigentlich wirklich ehrlich meine Gedanken und Gefühle und meine eigenen Ideen und Ansichten, dann verlassen wir dann schon wieder den Einheitsguss der Mehrheitsgesellschaft, ganz häufig, auch bei Leuten, die den Anschein erwecken, als würden sie so dazugehören. Und das ist auch immer so eine, das ist auch so eine Komponente, die mich seit jeher gerade an Stand-up und an amerikanischer Stand-up-Comedy fasziniert hat, diese Komponente der Ehrlichkeit und Selbstoffenbarung. Und das ist ja auch eine Richtung, in die ich mich immer mehr entwickle und wo meiner Meinung nach gerade die interessantesten, spannendsten Sachen entstehen, die ich mache. So, und wo ich auch persönlich von profitiere. Ja. Hm. Und auf der anderen Seite ist dann da auch noch dieses Projekt mit dem Mittelalter-Rap.
Ja,
als
das
starker
aber wieder,
Kontrast,
ne?
Zu dem
also, klar, wir haben jetzt irgendwie so viel darüber gesprochen, dass da irgendwie, ne, was da alles dahinter steckt und hinterstecken kann und wie es sich entwickelt und so. Aber um auch nochmal das vom Anfang wieder aufzunehmen, das ist ja auch in Ordnung, einfach in ein Comedy-Programm zu gehen, um den Schädel auszuschalten und
ja,
einfach zu lachen.
Ja, natürlich.
Ne? Also, ja, man muss jetzt nicht.
Gar keine Frage.
Sich da so intensiv mit beschäftigen, wie wir es jetzt getan haben. Man kann auch einfach hingehen, sich zurücklehnen und eine gute Zeit haben.
Absolut.
Und das ist ja, also, ne, das ist ja das beste Ergebnis, ob du dir jetzt ganz viel Gedankenschmalz da reingesteckt hast und dann eine gute Zeit hattest oder gar keinen und eine gute Zeit hattest. Du hattest eine gute Zeit. Mega geil.
Ja.
Und das ist doch, was wir uns alle wünschen. Eine gute Zeit. Zwischendurch wenigstens. Kann nicht immer sein, aber zwischendurch
muss das absolut drin sein. Das ist so ein bisschen wie das Ende vom letzten Programm. Das muss in Ordnung sein, zwischendurch mal Pause zu machen.
Ja, richtig. Das war auch ein starkes Ende. Deine Enden. Boah. Hm.
Ja, auch beim aktuellen Programm.
Ja,
das
Ende
ist ja auch, also zumindest der Teil vor dem Ende, das Ende ist ja dann der letzte Text eigentlich.
Ja,
der Drei-Töpfer-Text.
Der ist der steckt ja in Awesome-Schuhen. Also,
der kommt in Awesome-Schuhen daher. Ja. Auf jeden Fall bei diesem Gespräch mit Carsten da, da ging es dann halt, ne, um dieses Zusammenspiel von Struktur und Strukturlosigkeit. Und also da merkst du halt, das ist also so ein zentrales Thema eigentlich von meinem ganzen Leben eigentlich, ne?
Ja, ja,
weil ich habe ja sehr doll diese sehr strukturierte Hälfte von mir, diese sehr ordnungsliebende, sehr analytische Hälfte und ich habe halt diese gleichzeitig diese sehr chaotische Hälfte diese sehr kreative, wilde Hälfte, diese unstrukturierte Hälfte, die in mir immer irgendwie gleichzeitig, ne, mal ist die eine Seite stärker, mal ist die andere Seite.
Es schlagen zwei Herzen auch in deiner Brust.
Ja, tatsächlich. Ja, ja, und wir können uns jetzt natürlich darüber unterhalten, mit welchem, also mit was für neurologischen Sachen das jeweils korrespondiert. Was ich auch so lustig finde, dass das in diesem Podcast so, das ist voll das offene Geheimnis eigentlich. Ich glaube, die meisten Leute wissen eigentlich natürlich auch durch die Shows längst irgendwie, was los ist, aber irgendwie habe ich es in dem Podcast noch nicht explizit gesagt.
Doch schon.
Habe ich es schon?
Ja, haben wir
schon
drüber geredet.
Ich meine, ich hätte nur Andeutung. Ja, nur Andeutung, mysteriöse Heimlichkeit bisher gemacht.
Mysteriöse Heimlichkeit.
Ja, aber auf jeden Fall, manchmal spielen die auch so zusammen, dass sie sich gegenseitig auflösen und da passiert gar nichts. Das ist ja auch, das ist ja auch abgefahren.
So wie sie sich die Hand manchmal geben, so stoßen sich manchmal ab wie Magnete.
Und das finde ich halt so geil, deswegen macht mir ja auch mein Beruf so viel Spaß, weil da ist nämlich ein Punkt, wo die beide Hand in Hand miteinander arbeiten können, wenn es gut läuft. Ne? Ja. Manchmal
und
macht
dann
küssen
die sich und dann gibt es Babys.
Und dann sind das ganz, ganz tolle Babys.
Ideen. Ja, weil es sind die Ideen-Babys.
Die Ideen-Babys könnte auch so eine Zeichentrickserie sein, über so eine Marketinggruppe, aber es sind nur Babys in dieser Firma.
Gibt es doch Babyboss.
Ja, Babyboss, aber speziell für Marketing.
Baby-Marketing.
Ja, Ideen-Babys. und was ich sagen wollte an der Stelle ist, das hast du ja auch in der Schule bei mir schon gemerkt. Also es gab dann zwischendurch immer mal wie, also es gab zwischendurch den ein oder anderen Lehrer, die ein oder andere Lehrerin, die dann mal gesagt haben, dass das interessant ist, dass ich sowohl mathematisch-naturwissenschaftlich begabt bin, als auch musisch-sprachlich. Das wäre eher ungewöhnlich, dass beides gleichzeitig auftaucht. Und so haben wir jetzt eine wunderbare Überleitung geschaffen.
Da möchte ich ganz kurz noch sagen, dass ich finde, dass gerade in deiner Schulzeit es eine riesen Lücke gab, finde ich, bei Lehrerinnen und Lehrern. Die eine, die das irgendwie, die das Potenzial gesehen haben und da irgendwie hinterher waren und dich wahrgenommen und gefördert haben, und die andere Seite, die gesagt hat, war Affe.
Ja.
Der ist blöd und kacke und vorlaut und frech und so.
Ja.
Ja, aber da muss ich noch mal sagen, jetzt, wo wir zu unseren Abiturzeugnissen kommen, habe ich neulich noch erzählt.
Nach wie vielen Folgen haben wir es
alle.
Jetzt, nach allen Folgen haben wir es jetzt endlich geschafft.
Muss ich ja sagen, ne? Ich durfte mir dann, wenn ich dann die Lehre hatte, die dich ein paar Jahre unterrichtet haben, und dann habe ich die gekriegt in einem Unterrichtsfach, da gab es dann nämlich auch zwei Seiten. Also da gab es dann die, bei denen hatte ich dann ein Stein im Brett.
Ja.
Ne, wo, ach, das ist die Schwester von mir und Philipp, die kann ja nur toll sein. So. Und da durfte ich dann alles, bei einer Biolehrerin war das richtig krass, so, die war eigentlich voll streng. Und
kannst du den Anfangsbuchstaben von ihrem Nachnamen sagen?
Lil Junior.
Ah, okay, aber die hatte ich nur ganz kurz, glaube
ich. Ja, die hatte ich auf jeden Fall danach, und die war so streng in unserer Klasse.
Ja.
Nur ich und Nathalie, wir durften alles. Wirklich, das war kein Problem. Normalerweise hat sie so gesagt, wer zu spät kommt und die Tür schon zu, darf nicht mehr am Unterricht teilnehmen.
Ja.
Ah, wir sind gekommen, wann es uns gepasst hat. Wir durften immer rein. Wir hatten kein Buch dabei, kein Problem, sie hatte eins für uns. Es war wirklich richtig krass.
Also ich freue mich.
Warte, ich Entschuldigung. Und die andere Seite waren dann die LehrerInnen, die gesagt haben, warum bist du nicht so schlau wie dein Bruder? Warum bist du nicht so eloquent wie dein Bruder? Warum bist du nicht so fleißig wie dein Bruder?
Das ist so albern. Also das ist einmal, der Vergleich ist total ungerecht. B, ich war überhaupt nicht fleißig. Ich hatte das große Glück, dass ich nichts machen musste, um durchzukommen, was mir in meinem späteren Leben in den Arsch beißt, weil ich muss jetzt erst lernen, wie man fleißig ist und strukturiert arbeitet.
Ja.
Das haben mir jetzt ganz viele Leute voraus. Und der andere Punkt ist halt auch, nicht nur, dass dieser Vergleich ungerecht ist, es wird absolut verkannt, wie du damals auch schon, wo deine Stärken und deine Klugheiten und auch wirklich herausragenden Stärken und Klugheiten liegen. Nämlich ganz massiv im interpersonellen Bereich zum Beispiel.
Ja, das ist ja egal für Matheunterricht, ne?
Ja, das ist halt, das ist halt doof, so. Aber davon profitierst du jetzt natürlich ungemein.
Ja.
So. Dann in deinem, nicht nur im interpersonellen Bereich, sondern auch was so Struktur und Organisation angeht. So Dinge umsetzen und Dinge in Gang bringen, ist was, wo du unglaublich gut drin bist. So aus meiner Perspektive nochmal besonders. Ja.
Aber da muss ich schon sagen, das kam auch erst wirklich nach der Schule. Also so, ja, weil ich zur Schulzeit, nicht, dass ich das nicht gekonnt hätte, aber ich habe richtig doll keinen Bock gehabt. Ich hatte so richtig doll Pubertät.
Ja.
Ich war halt wirklich hardcore faul und als ich dann, ne, mein FSJ, da habe ich ja entwicklungsmäßig einen Riesensprung gemacht.
Dieses FSJ war
das
voll
Beste,
wichtig für dich.
Ja, total.
Ich weiß noch, dass ich fand das schon damals beeindruckend, dass du das gemacht hast, aber jetzt nicht so ganz aus diesem, oh, das wird voll das Entwicklungsding für sie sein, sondern der Grund, warum du das, oder einer der Gründe, weswegen du das gemacht hast, du hast damals gesagt, ja, ich mag alte Menschen nicht so sehr,
ich
aber
hab gehasst,
das
ja.
kann ja nicht so bleiben, deswegen setze ich mich damit auseinander.
Ja, ja. Und ja, auch Tod war ja für mich eine riesen Angelegenheit, ne, dass ich dachte, ich kann jetzt nicht ewig lang den Tod unfair und scheiße und als Tragödie betrachten, sondern es ist Teil des Lebens und es gibt auch, also es wird Situationen geben, die hatte ich ja bis dato nicht erlebt, wo der Tod etwas Gutes, was Erlösendes ist.
Ja.
Und das wollte ich kennenlernen auf der anderen Seite, sodass ich dann gesagt habe, okay, da muss ich mich damit auseinandersetzen.
Und das finde ich so krass. Das ist auch was.
Ich war 17, ne?
Ja, das finde ich so krass. Das ist was, wo ich mir heute teilweise noch ein Beispiel dran nehme. Tatsächlich. Ich war ja jetzt auf dem Sommer auf zwei Live-Rollenspiel-Veranstaltungen und auf der zweiten hat neben uns eine Gruppe gelagert. Da war ein Typ, also ich gehe ja auf diese Fantasy.
Wir haben es schon häufig.
Ja.
Ganzen
Deswegen breche ich die Erklärung jetzt auch an dieser Stelle ab. Aber das ist halt so eine Mittelalter-Fantasy-Umfeld. Und neben uns war eine Gruppe mit einem Typen, der sah aus wie ein Pilot aus Anfang des 20. Jahrhunderts. So, ne? Also diese Fliegerbrille und dann diese Kappe und dann so eine Lederjacke mit so einem Pelzkragen und sowas. Kannst du dir vorstellen,
was
ich meine?
Ja, ja, ich kann das voll, aber was,
und dann
das
hat,
passt ja gar nicht rein irgendwie in meine.
Dann hatte der halt auch noch so Steampunk-Elemente dabei mit so Röhren und Rädern, Zahnrädern und also diesen elektrischen Röhren und auch so flüssigkeitsgefüllten Röhren und sowas. Und dann hatte der auch so eine Strahlenpistole und sowas, die mit einer Batterie, die er mit sich rumgetragen hat, dann hat dann gesagt, ja, ich bin mit meiner Flugmaschine abgestürzt und komme hier nicht mehr weg und ich baue jetzt aus Teilen meiner Flugmaschine dann diese Sachen und so weiter.
Mhm.
Und ich habe auch am Anfang gedacht so, wow, das passt überhaupt nicht rein. Und hab so gemerkt, dass das so ganz viele, ganz starke Gefühle in mir auslöst. Und dann habe ich auf mein Armband geguckt, wo steht, was würde Lea tun? Und nach so ein paar Tagen habe ich dann mal mit ihm gesprochen und mich mal so mit ihm auseinandergesetzt und geguckt, was so dahinter steckt. Weil so ein Teil von diesen Gefühlen war so wenn du Leuten, die noch nicht so mit diesem Mittelalter-Fantasy-Live-Rollenspiel was zu tun hatten, wenn du denen davon erzählst, die erste Frage ist, was ist, wenn man stirbt? Und die zweite Frage ist häufig, kann ich denn auch so einen Zeitreisenden spielen, der dann ein Maschinengewehr hat und dann gewinne ich alles alleine? So,
wow.
Ja, kannst du machen, wenn du keinen Spaß haben
möchtest.
Ja,
richtig, genau. Wie sehr kann man keinen Spaß suchen?
Ja, für manche Leute ist Gewinnen halt Spaß haben.
Ja, großer Spaß, ja, das stimmt.
Leider ist Live-Rollenspiel keine Veranstaltung, die darauf ausgelegt ist, dass man den Spaß durch Gewinnen erzielt.
Kein Wettkampf, ne?
Auch wenn es als Wettkampf daherkommt, wie das Drachenfest zum Beispiel.
Stimmt.
Und gibt dann wieder so ein paar Leute, die dann denken, dass man durch Gewinnen den Spaß erzielt, aber eigentlich entsteht der Spaß dabei durch das Miteinander, durch das gemeinsame Spiel. Und ich hatte so ein bisschen die Sorge, dass er so in diese Gewinnen Power-Gaming-Richtung geht. Und wie ich eben gesagt habe, ne, es ist okay, wenn die Leute auf unterschiedliche Arten und Weisen Spaß haben. Ich versuche nur einzuordnen, inwieweit möchte ich dann
Teil davon sein.
Ja, weil lass ihn versuchen zu gewinnen, wenn das sein Ding gewesen wäre. Aber ich muss ja nicht das mitmachen, wenn ich auf eine andere Art und Weise Spaß haben möchte oder Spaß habe. Und dann habe ich angefangen, mich ein bisschen mit ihm zu unterhalten und gemerkt, das steckt gar nicht dahinter. Also diese Befürchtung, dieses Gewinnen wollen, Powergaming und so weiter, das war da gar nicht drin. Ich meine das jetzt komplett wertfrei, vielleicht sogar so ein bisschen liebevoll sogar. Es war einfach ein exzentrischer Dude. Das war das, was er cool fand und wie er Teil von dem Ganzen sein wollte. Und ich finde es dann seltsam auf einer Veranstaltung, wo Leute sich als Orks und Elfen verkleiden und sich Rüstungen anziehen, mit Gummischwertern auf die Mappe hauen, dann zu sagen, nee, du bist jetzt aber seltsam.
Ja, aber
das
ne,
ist halt irgendwie, finde ich strange, das zu machen.
Sticht halt raus, aber
pack das Conquest in ein Fußballstadion und dann stechen die auch raus.
Eben,
also,
genau das meine ich ja. Also
ich meine, die Leute, man trifft sich ja im Wald, damit man nicht mehr raussticht.
Ja, ja, genau.
Und
deswegen sage ich wertfrei gemeint, dass raussticht.
Und ich habe ihn dann auch in der Schlacht beobachtet. Also was heißt beobachtet? Ich habe jetzt nicht mehr Mühe gegeben. Er war dann irgendwann mal mit meinen mittelalterlichen Binoculars. Mit dem Bienokular. Er war dann neben mir in der Schlachtreihe. Und hat dann mit seiner Strahlenpistole auf Gegner geschossen. Und das Codewort für die, also manche Sachen kannst du dabei halt nur über irgendwelche Codewörter lösen, war dann halt Lightning. Und er hat aber auch nichts anderes erwartet, als dass die Leute dann so ein bisschen zucken und zappeln und bzzz machen und danach weiter. Also er hat nicht mehr erwartet, dass das die irgendwie schwächt in einer Form, sondern es war nur so gestunt, würde man sagen.
Er wollte einfach nur ein bisschen Spaß haben und seine Sachen benutzen.
Exakt. Und das Ding war dann so, weil alle ihn dann auch so ein bisschen so, ne, nicht wussten, was sie mit ihm machen sollten. Er stand ja noch in der zweiten Reihe und hat dann immer so über die Leute mit den Schilden drüber das gemacht. Und irgendwann, als er dann gemerkt hat, die Leute machen nichts damit, sagt er dann auch, ja, ihr müsst dann auch auf die Leute draufschlagen. Und in dem Moment dachte ich so, ah, okay. Er sieht sich so rein als, in dieser Kampfsituation, rein als Support-Charakter. Er versucht die nur in Schockstarre zu halten, damit die anderen drauf. Und das ist jetzt sind wir schon im Bereich vom Gegenteil von Powergaming. Weil er ist jetzt auf einmal, ist seine Aufgabe, andere Leute gut aussehen zu lassen und einen coolen Effekt zu erzielen. Und auf einmal hat sich halt diese ganze Gefühlskiste in Bezug auf ihn so verschoben, geändert. Und das nur, weil ich das von dir gelernt habe damals.
Du bist ja eine Maus, ne?
Ja.
Weißt du, was wir noch gelernt haben damals?
Abitur.
Ja. Was haben wir, hast du dafür gelernt? Ich habe da nicht für gelernt.
Ich habe für Mathe gelernt.
Ja, das erinnere ich.
Ich habe für Mathe gelernt, weil ich ein bisschen in das Mädel verknallt war, mit dem ich gelernt habe.
Ja, du brauchtest gar nicht Mathe lernen, ne?
Das Ding ist, ich glaube, das war dann meine schlechteste Note in der Abi-Prüfung. Weil ich
so ein scheiß Lerneffekt, ne? Jetzt lerne ich für was, dann bin ich schlechter, als wenn ich nicht lerne. Ja,
ey, Lea,
ich lerne nie wieder.
Das war aber über meine Schulzeit schon immer so. Wenn ich im Unterricht aufgepasst habe, meine Hausaufgaben gemacht habe und nicht gelernt habe, habe ich richtig gute Noten geschrieben. Und wenn ich aber gesagt, oh, das habe ich nicht so richtig verstanden, dieses Thema, da muss ich jetzt aber nochmal lernen, dann habe ich immer schlechte Noten geschrieben. Und da war das aber dann so, ach nee, ist ja Abiturprüfung, da muss ich mich ja drauf vorbereiten. Und ich wollte halt Zeit mit ihr verbringen. Und ich habe mich nicht getraut, halt zu sagen, hey, ich finde dich gut, lass uns Zeit miteinander verbringen. Sondern hab halt, hey, wollen wir gemeinsam fürs Abitur lernen? Und da gab es auch eine Situation auf einer Vor-Abi-Party, wo ich auf diese Vor-Abi-Party gegangen bin, weil sie sagte, sie ist auch da. Und dann habe ich habe ich ihr bei dieser Party gesagt, ich mag dich gerne. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ich mag dich auch gerne und so weiter. Ja, und ich habe mich so geärgert, dass ich das nicht hingekriegt habe, das so zu formulieren, dass sie versteht, was ich meine. Mhm. Es gibt natürlich noch die Möglichkeit, dass ihr bewusst war, was ich gemeint habe, aber sie jetzt nicht so interessiert war und dann die Möglichkeit genutzt hat, dem auszuweichen. Aber
ich habe da aber auch noch eine Erinnerung dran, und zwar wusste ich.
Was ich sagen will, in der Theorie habe ich für Mathe Abi gelernt. Ja.
Unter hormonellem Einfluss. Ich weiß noch, dass Mama und Papa das wussten, dass du die magst.
Ja, ich habe ja auch mit Papa darüber gesprochen.
Ja, und ich war schockiert.
Du warst schockiert, warum?
Nicht, dass du irgendwie die gut fandst oder so, aber mein Gedanke war, ich sag doch Mama und Papa im Leben nicht, wen ich gut finde. Ja. Außer ich bin dann mit der Person zusammen. Aber wenn das so heimlich ist, wenn man so heimlich auf ihn steht und die andere Person weiß das nicht, boah, das kann ich doch nicht Mama und Papa erzählen. Nachher sagen die was Peinliches, wenn ich dann die Person mitbringe oder so. Weißt du?
Ja, das Problem an der Kiste war, dass ich ja lange, lange die Situation bei mir scheiterte lange, lange bevor irgendwie die Möglichkeit bestand, dass die mal bei uns zu Hause aufgetaucht wäre oder so.
Ja, aber ich meine, ihr habt ja fürs Abi zusammen gelernt.
Ja, haben wir dann immer bei ihr gemacht.
Ja, aber ich meine, es hätte ja auch sein können, dass sie sagt, oh, bei mir geht nicht, kann ich zu dir kommen, klar, kein Problem. Und dann steht Mama im Flur und sagt, ach, ist das die, in die du verliebt bist seit 3 Jahren heimlich? So, jetzt
das
übertrieben, ne?
Das habe ich überhaupt nicht bedacht.
Echt
an der Stelle. Also ich war halt so. Ich glaube, ich hätte damals gedacht, hätte nicht damit gerechnet, weil das ist ja klar, dass mich das dann in eine doofe Situation bringt.
Ja, aber das.
Aber das machen ja Eltern.
Ja, eben. Also die verstehen ja nicht mehr, früher natürlich schon, aber wir verstehen ja nicht mehr, wie peinlich das ist.
Ja. Und denken auch, sie helfen dir
damit.
Ja,
genau. Und machen eigentlich alles viel schlimmer.
Ja, aber eigentlich, ich sag mal so, aus meiner heutigen Perspektive, eigentlich, was mir wirklich geholfen hätte, wäre, mich zu ermutigen, das selber anzusprechen.
Ja.
Nicht das mir dann abzunehmen einer Situation, die dann unangenehm wird für alle Beteiligten, außer für die Eltern. Aber nee, ich erinnere mich ziemlich deutlich, dass ich hatte das Gefühl, in so einer Zwickmühle zu sein. Mhm. Ich hatte das Gefühl, wenn ich ihr das, und das war dann auch das, wo ich zum Beispiel mit Papa drüber gesprochen habe, ich hatte das Gefühl, wenn ich ihr das sage und sie sagt nein, dann bin ich so traurig und dann ist das so doof, dass ihr das nicht zu sagen und die potenzielle Möglichkeit bestehen zu lassen, dass das irgendwann mal was sein könnte, das erschien mir besser.
Ist ja eine Milchmädchenrechnung, ne?
Vollkommen.
Ja, total. Aber das ist ja das Ding, weswegen das wahrscheinlich auch nichts gebracht hätte, selbst wenn Papa dich dann ermutigt hätte, das zu sagen. Mhm. So, und du hättest es aber auf gar keinen Fall gemacht, weil, ne, auf Grundlage dieser Bewertung hättest du nichts gesagt. Und dann, also ne, wenn ich das heute bewerte, dann würde ich auch sagen, ja, sag doch, ist doch egal. So, aber in dem Moment ist das ja für dich keine Option, gar unter keinen Umständen. Es ist das Allerschlimmste. Und deswegen, ich verstehe auch die elterliche Perspektive, dann da reinzusteppen und das irgendwie zu droppen, ist irgendwie logisch, weil man ja aus der Erwachsenenperspektive denkt, boah, Alter, das ist kein Weltuntergang.
Ja, aber es ist ja einer, wenn du das vorher noch nicht erlebt hast.
Genau.
Wenn das das erste Mal ist, dass dir das passiert.
Deswegen ist das ja so schlimm, dass sie es tun.
Ja, ja, stimmt, das kommt noch oben mit drauf. Aber was ich sage ist, nur wenn du sagst, okay, vielleicht hätte es gar keine Möglichkeit gegeben, mich dazu zu ermuntern, dass ich das wirklich machen würde, dann ist aber der nächste Schritt mich die Erfahrung zu machen zu lassen, was passiert, wenn ich das nicht anspreche und dann merke so, oh, dann passiert das ja auf jeden Fall nicht, was ich mir wünsche.
Total, aber so funktioniert ja ein Elterngehirn nicht. Die wollen dich ja vor den Fehlern bewahren, die sie selber gemacht haben, auch wenn das nicht klappt, ne?
Ja, aber ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen jemanden vor Fehlern bewahren und also ich diskutiere nicht gegen dich gerade, sondern ich sag mir so, ich sag einfach nur, wie ich mir denken würde, was ich für sinnvoll halten würde. Und ich finde, es gibt einen Unterschied, jemanden vor Fehlern zu bewahren, wie zum Beispiel besoffen Auto zu fahren, würde ich jetzt mal zum Beispiel als strammen Fehler einordnen.
Ja, aber ich meine.
Und das ist eine interpersonelle Erfahrung, die man sammeln muss unter Umständen.
Ja, aber ich habe mich falsch ausgedrückt. Also ich meine nicht zwingend jetzt vor Fehlern bewahren, aber ich glaube, also ich meine, das ist ja auch nur, ich diskutiere jetzt auf Elternperspektive-Seite, so dieses, ach, mein Kind muss nicht jede Erfahrung machen, die ich auch gemacht habe, weil ich kann dem das ja einfach erklären. Weißt du, dass gar nicht der Gedanke da ist von, das muss das Kind selber erleben, um zu checken, was die Konsequenzen sind, sondern ne, dieses super Beschützerische. Ich kann das ja dem Kind erklären, was passiert, und dann wird es das nicht erleben müssen, weil es ja schmerzhaft ist. Man will ja Kinder immer dann vor Schmerz bewahren. Ja,
du hast wahrscheinlich diesen sehr starken Drang, dem Leid und Schmerz und was weiß ich, das alles zu ersparen. Was ja auch gut und richtig so ist, dass dieser Drang da
total,
ist.
Total, ja,
das
klar.
Will ich auch überhaupt nicht wegdiskutieren. Gleichzeitig ist es leider notwendig, dass man gewisse,
gerade solche Sachen,
dass man solche Erfahrungen
macht.
Muss man
erlebt haben. Ist bei manchen Sachen einfach so, nicht bei allen. Ja. Aber komm, lass uns mal,
das Ding ist, du kannst nicht Sachen intellektuell lernen, durch jemand erklärt dir das, die auf einer emotionalen Ebene passieren, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber ich vermute, meine Verschwörungstheorie, meine unwissenschaftliche Verschwörungstheorie ist, dass du gewisse emotionale Sachen auf einer emotionalen Ebene lernen musst. Und das ist kein Verstehensprozess, sondern das ist ein Empfindensprozess.
Ja. Man kann das natürlich, ich glaube, da wäre dann der richtige Weg, das zu unterstützen und das zu begleiten. Und halt, ne, dann eben dabei zu sein und das aufzufangen, wenn ich jetzt denke, das ist ein Weltuntergang, wenn ich der das jetzt sage und die lehnt mich ab, ich werde nie wieder glücklich, dann halt da quasi nicht zu erklären, nein, das ist nicht so, weil, sondern das zu validieren und sagen, ne, das fühlt sich jetzt so an und was kann vielleicht dann passieren, warum glaubst du, dass das so ist, ne, also da irgendwie zu begleiten und dabei zu sein und das halt aufzufangen, während diese Erfahrung gemacht wird, um zu merken, das ist gar nicht so schlimm, ist ja viel sinnvoller als halt dann eben so als Eltern von oben herab, das ist nicht so schlimm, weil.
Ja.
Und das fühlt sich jetzt nicht so an, weil du denkst, das fühlt sich gerade so an. Und auch wenn du mir jetzt 10-mal erklärst, dass es so nicht ist, fühlt es sich gerade so an. Und das wahrzunehmen, ist, glaube ich, der Schlüssel.
Und das ist halt invalidierend von den Gefühlen. Und gewisse Sachen, also wir sind ja immer so ein bisschen romantisch veranlagt und sagen, oh, das ist schade, dass man nicht mehr so den Schmerz wie bei der ersten Liebe empfindet. Nee, das ist ganz gut so.
Ich bin da
so.
Auch sehr froh drum. Das hatte ich noch nie in meinem Leben, dass ich gedacht habe, schade.
Das ist ganz gut so. Ja, aber das ist ja so ein, allgemein ist das ja sowas, dann die Leute wo selbst Albus Dumbledore dem nachtraut. Yeah. Ne? Noch einmal jung sein und
der junge Liebe Leid verspüren.
Der frischen Liebe Leid erdulden oder wie
ja,
sowas.
Genau. Ja, genau.
Sagte der jungen Liebe, der ersten Liebe, der frischen Liebe?
Keine
irgendwie sowas.
In
der Richtung. Ich überlege gerade, wie es auf Englisch war, aber ich komme nicht drauf. Bei gewissen Sachen ist das okay, wenn man sich so ein bisschen daran gewöhnt, gerade wenn es um so Sachen wie Ablehnung. Ich finde das Wort in dem Zusammenhang schwierig, weil es ist ja vollkommen legitim, aus der Perspektive der einer Person zu sagen, so, nee, ich empfinde so nicht für dich, ich möchte das nicht und dann fertig. Und das muss sich halt, diese gigantischen Gefühle müssen auch ein bisschen weniger werden, damit man halt auch, damit es leichter fällt, zu akzeptieren und anzunehmen und halt auch mehr bei sich selber zu bleiben. Stell dir mal vor, es wäre jedes Mal, wenn du ein Date hast und dann sagt da hinterher die Person dann so, nee, ach, war jetzt nicht so das Wahre, wir lassen das mal. Und dann ist jedes Mal so, wie sich das damals angefühlt hat, du musst dich ja eine Woche krank schreiben lassen.
Auf
oder zwei.
Jeden Fall, ja.
So.
Aber bei manchen Leuten ist das ja so, die kommen ja, also bei vielen Männern, würde ich mal sagen, ist das so, dass die dann, ne, wenn die dann sagen, ey, geile Olle, gib mal deine Nummer, ne, jetzt sehr polemisch überspitzt dargestellt, und die sagt dann, nee, danke schön. Und dann sagt er, du bist eh hässlich, du hässliche alles, die ganzen Beleidigungen, die frauenverachtenden, ne?
Das, da würde ich sagen, Entschuldigung.
Genau, ne, dass dann rauskommt und dann so umschlägt, ne, hier, du willst mich jetzt nicht, jetzt bist du aber, bist ja eh scheiße, ich hab dich sowieso nicht gewollt, du Hässliche.
Mhm.
Ist ja, also, das ist ja nichts anderes, als mit Ablehnung nicht umzugehen, mit nicht umgehen zu können.
Ja, aber ich glaube, da passiert was anderes. Den Leuten, die so drauf sind, würde ich wünschen, dass die nochmal so traurig sind und das so empfinden wie da.
Das ist ja nur versteckt hinter der Wut, die Trauer.
Ja und nein. Ich glaube, dass da was anderes passiert. Ich glaube, dass das eher da in dem Moment ist der Selbstwert angegriffen. Ablehnung zu erfahren und dann traurig zu sein und enttäuscht zu sein, vollkommen normal, vollkommen legitim auch, solange man bei sich selber bleibt und das halt nicht, wie du gerade beschreibst, ein Problem von einer anderen Person macht, dann traurig zu sein, vollkommen legitim, absolut angebracht, auch gut, das zu empfinden. Das berührt aber noch nicht den Selbstwert. Traurig zu sein und enttäuscht zu sein, hat noch nichts mit dem Selbstwert zu tun. Wenn aber, wenn eine Person dann wütend wird und die andere Person abwertet, das ist ja das, was du, ach, du bist ja eh hässlich und so weiter, dann daran merkst du, dass es auf einmal um eine Selbstwertfrage geht. Weil da muss dann die Person, die abgelehnt hat, erniedrigt werden, damit man sich selber wieder höher fühlt. Das heißt, dass die Ablehnung beziehungsweise von Frauen attraktiv wahrgenommen zu werden und so weiter, ist was, wo deren Selbstwert dran gekoppelt ist.
Ja, aber das liegt ja dem Traurigsein zugrunde. Also dieses nicht gelernt zu haben, dass es in Ordnung ist, dass man dann traurig ist und dass es gar nicht schlimm ist, dass man auch mal traurig ist, das ist ja die Basis des Ganzen. Die Person hat nie damit gelernt, umzugehen, diese Trauer zuzulassen und auch zu akzeptieren, dass es in Ordnung ist, wenn man zurückgewiesen wird, auch traurig zu sein, wandelt sich ja dann in ein, das liegt an mir. Mein Selbstwertgefühl ist dadurch schlecht und damit kann ich auch nicht umgehen. Und wie kanalisiert sich das dann bei Männern, die nie gelernt haben, mit ihren Gefühlen umzugehen? In Wut, in Abwertung in die andere Person. Die ist ja sowieso scheiße und dann muss ich gar nicht traurig sein, weil die ist ja eh kacke. Das liegt ja dem Ganzen zugrunde, nie gelernt zu haben, damit umzugehen, dass in Ordnung ist, einfach traurig zu sein. Das ist ja die Basis des Ganzen.
Ein Stück weit stimme ich dir zu. Ich glaube aber, dass sich diese Traurigkeit eigentlich gar nicht aus der Traurigkeit, oh, ich bin, die will mich nicht, weil ich bin scheiße, sondern eigentlich, ich glaube, wenn man so jugendlich ist und in der Situation, in der ich war, ist und diese Ablehnung erfährt, speist sich die Traurigkeit nicht aus dem, oh, ich bin doof. Deswegen hat sie mich abgelehnt, was wieder ein Selbstwertding ist, ne? Wie du ja auch sagst, sondern aus dem, oh, das Schöne, was ich mir vorgestellt habe, wie es sein könnte, das kann ich nicht haben. Du trauerst quasi darum, um diese Vorstellung von einer Gemeinsamkeit, von einer emotionalen Gemeinsamkeit, dass du die nicht bekommst. Und daher kommt diese Trauer und auch die Enttäuschung, weil du hattest ja Hoffnung und die wird nicht erst. Aber das ist alles noch kein Selbstwertgefühl-Ding.
Genau, aber das musst du ja erstmal wissen,
genau.
Dass und dem das zugrunde liegt und mit diesem Gefühl umgehen können. Und wenn du nie gelernt hast, damit umzugehen, dann greift es dein Selbstwertgefühl an und schlägt in Wut um.
Muss nicht zwangsläufig sein. Ich glaube, dass das später da drauf kommt. Also, wenn du halt mit diesem Gefühl nicht umgehen kannst, natürlich schlägt sich das dann irgendwo anders hin, aber das könnte sich ja auch ganz anders äußern als in so einem Selbstwert.
Das ist ja nur ein Beispiel.
Ding. Und deswegen, aber es ist ja was ein Mechanismus, der häufig vorkommt in unserer Gesellschaft, dass das dann zu einem Selbstwertding wird. Und ich glaube, das kommt eher daher, dass wir den Leuten beibringen, dass das ein Selbstwertding ist. Ne? Dass den Leuten beigebracht wird, du bist als Mann, hast du dann hohen Status, wenn du viele Frauen anziehen kannst. Und die dich nicht ablehnen, sondern dich alle wollen. Und dann ist der Umkehrschluss, okay, wenn mich Frauen also ablehnen, dann ist mein Status niedrig und selbstwertig.
Ja, da kommt es aber natürlich drauf an, was ist die Intention? Also ist da jetzt wirklich eine Frau, die finde ich gut und dann bin ich traurig, weil ich gerne mit dieser Frau zusammen gewesen wäre?
Mhm.
Das ist ja die Situation, über die wir reden. Das ist ja ein ganz anderes Ding. Das ist ja eine Demonstration von Macht. Die Frau interessiert mich eigentlich gar nicht, aber weil sie eine Frau ist und weil sie irgendwie vielleicht ich sie noch als hübsch empfinde, benutze ich sie als Statussymbol. Das sind ja zwei unterschiedliche Vorgänge.
Okay, jetzt aber kann ich dir folgen.
Wir reden ja, also ich habe zumindest in dieser Kategorie, da ist jemand, der findet die wirklich toll und nicht nur, der will sie benutzen.
Ich glaube, dass, wo ich drin bin, dass das ein ehrliches Interesse ist und so, dass dann auch viel seltener diese Abwertung passiert nachträglich, ja, dass dann die Leute eher traurig sind.
Obwohl
und so weiter.
Das ja auch was Normales ist, zu sagen im Nachhinein, wenn man das Herz gebrochen gekriegt hat, die war sowieso blöd oder der war sowieso doof.
Aber das passiert ja allein, das passierte dann alleine zu Hause.
Ja,
also,
ja,
da
klar.
Kannst du ja in der Privatsphäre deines Kellers dann
deine
Gefühle
Hilfe
verarbeiten,
ja,
wie du möchtest. Ja, ja. Das, was du beschreibst, bei Situationen, wo halt Frauen ungefragt angemacht werden und dann, du bist ja sowieso kacke und hässlich, das ist dann ein anderes Ding. Da ist ja nicht so ein ehrliches Gefühl nach einer emotionalen Zweisamkeit, nach Intimität, sondern eher Macht und
ja
wahrscheinlich noch sexuelles Verlangen einfach, aber das dann eher sich auf ein Objekt beziehendes sexuelles Verlangen. Es geht eher um den Wunsch nach Befriedigung als um den Wunsch nach gemeinsamer Sexualität.
Ja, total. Jetzt sind wir schon wieder total abgedriftet und fertig
abgedriftet
mit der Folge. Wir haben weder unser Abiturzeugnis noch die Fragen, die wir bei Instagram gestellt haben. Also, wir haben gesagt, ihr sollt Fragen stellen bei Instagram.
Ich würde dafür plädieren, dass wir das Abiturzeugnis noch machen, damit wir das endlich mal fertig und vom Tisch haben. Und vielleicht
Ich bin genau für andersrum.
Du bist genau für die Fragen und das Abiturzeugnis beim nächsten Mal.
Also zumindest ein, zwei Fragen, weil ich bin doch so neugierig. Das Abiturzeugnis kenne ich, aber die Fragen kenne ich nicht.
Ja, ich pass auf, was mich überzeugt, ist das Argument, wir haben ja jetzt den Leuten die Fragen gestellt und dann halt die nicht zu benutzen, wäre schon doof.
Ja.
Da ist das Abiturzeugnis, können wir auch wirklich noch beim nächsten Mal machen. Gleichzeitig ist dieses Abiturzeugnis für mich die ganze Zeit wie so ein offener Tab. Das ist immer noch so in meinem Hinterkopf, wir müssen das noch machen, wir müssen das endlich abschließen.
Ja, okay,
ich will nicht schon wieder irgendwie was haben, was ein Projekt, was wir angefangen und nicht abgeschlossen haben. Weißt du, was ich meine?
Ja.
So ein bisschen. Aber
so ist es ja nicht. Also es ist ja nicht so, dass wir sagen, das machen wir bestimmt irgendwann und machen es dann nicht, sondern es liegt ja bereit.
Wir haben ja jetzt wenigstens schon mal die Sachen vorliegen.
Ja,
das ist ja schon mal ein guter Schritt.
Aber
deswegen,
wir haben uns auch ablenken lassen, diese Folge.
Ja,
Lea,
war gut.
Ja, war gut.
Hat echt Spaß gemacht.
Bin auch fertig jetzt.
Ja.
Muss ja jetzt Haya Bobo machen.
Dingens. Was wollte ich sagen? Deswegen machen wir das so mit den Fragen. Machen wir noch ein, zwei Fragen von den Leuten.
Ja.
Vielleicht
haben wir auch gar keine. Dann hat
sich
das
natürlich erledigt.
Aber wir dürfen dann nicht wieder so abschweifen, Jan Philipp. Weil ich bin doch schon so kaputt.
Ich gebe mir größtmöglichste Mühe.
Ja, ich ja genauso. Aber wir können ja auch die Fragen, aufbewahren und und das Abiturzeugnis aufbewahren. Boah, das sind viele, Jan Philipp. Oh nee. Vielleicht müssen wir das doch auch das nächste Mal machen. Nee, sag mal, eine Frage. Eine Frage habe ich. Hör mal auf, geh mal heim. Was machen wir gerade?
Matthias hat gefragt, warum wir so cute sind.
Oh, das ist eine leicht zu beantwortende Frage, weil meine Cuteness so groß ist, dass sie auch auf Jan Philipp überschwenkt. Und deswegen ist Jan Philipp auch cute. Nein, das ist natürlich genau andersrum. Ich bin leider gar nicht cute und Jan Philipp ist 1000 cute. Und seine Aura macht mich auch ein bisschen cute.
Ich habe so eine Buff-Aura für Cuteness. Mhm. Wir machen das so ein bisschen Speedrun-mäßig.
Okay.
Wie wird das Verhältnis aus deinen Fans und üblichem Publikum beim Dreisat-Festival sein? Wahrscheinlich 10-1.
10 Fans?
Nee.
1.
10 vom Dreisat-Festival.
Ach so, 1 Fans.
Publikum 1 Fans.
Okay.
Gibt es Streitpunkte zwischen euch? Ja.
Ja.
Viel.
Alle.
Wie ihr gerade gemerkt habt in unserer Diskussion, können wir sogar Streitgespräche führen.
Ja.
Also es ist kein echtes Streitgespräch, wenn unsere Meinungen extrem nah beieinander sind.
Ja, aber so haben wir auch gelernt zu diskutieren. Wir sind im Grunde der gleichen Meinung und dann suchen wir so lange, bis wir einen Unterschied gefunden haben und dann streiten wir darüber.
Genau. Um dann am Ende wieder zusammenzufinden.
Ja.
Wann das wird es wieder eine Spezialfolge mit einem Gast geben? Oh, wir haben ja noch
eine in der Pipeline.
In der Pipeline.
Wir müssen mal einen neuen Gast noch finden.
Ja. Was tun, wenn die Scheiße bis zum Hals steht?
Abspülen. Die Toilettenspülung benutzen. Und auch mal loslassen, weißt du? Die Scheiße von dir lassen. Vielleicht brauchst du einen Pömpel.
Das Ding ist, wenn dir beim auf Klo sein die Scheiße bis zum Hals steht, dann ist ja der Raum auch schon ordentlich voll.
Ja.
So. Deswegen würde ich empfehlen, Tür aufmachen.
Ja, also, das Tür geht dann schneller als abspülen, schon, ja.
Wie geht es euch? Gut, danke, gut. Wie geht's dir? Jetzt bin ich hier verrutscht. Was macht ihr mit dem heißen, klebrigen Wetter, um mit dem heißen, klebrigen Wetter umzugehen?
Ja, leiden.
Ja, einfach mal die Tür aufmachen, damit die Scheiße abfließen kann.
Leiden, meckern, traurig sein.
Was macht die Live-Tour zufällig verwandt? Ihr seid so hübsch, was ist euer Geheimnis?
Boah, wenn ich mich gerade so in der Kamera angucke, dann denke ich, ich habe wirklich gar kein Geheimnis. Du, heute sehe ich richtig schrömmelig aus.
Oh, Lea, wann kommt die Review zu Dick Fight Island?
Oh, shit, ja. Ich muss doch nochmal neu lesen, weil ich falsch gelesen habe. Aber streng genommen bin ich durch. Nur halt falsch. Ich weiß nicht so genau, was ich falsch gelesen
habe. Wir müssen vielleicht so eine Spezialfolge Buchclub machen.
Ich schreibe das auf.
Wie groß ist ein kleiner Felsen großen Ausmaßes? Mittel. Warum so Libis?
Nee, das ist Illusion.
Bester, schlimmster Nebenjob, das musst du sagen. Ich habe bisher immer nur das hier gemacht. Bis auf der. Mein schlimmster Nebenjob war, als ich mal in einer Autoersatzteilefirma. Oh nee, ich hab schon mehr. War ja auch mal Dozent an der Junior-Uni, fällt mir ein.
Das ist halt nie so klassisch. Ich habe so klassische
Nebenjobs. Ich habe Nachhilfe gegeben. Ja,
ich habe so gekellnert und sowas habe ich gemacht.
Ja, was war da das Schlimmste?
Kellnern, schwarz, in einem Eiscafé, wo sich kein Mensch die Hände gewaschen hat.
What?
Ja.
Kannst du den Leuten sagen, welches das ist, damit wir...
Ja, auf jeden Fall. Kennt ihr in Wuppertal die City-Arkaden? Da gibt es so ein Eiscafé, das heißt Firenze, geht da nicht hin, das ist wirklich widerlich des Todes.
Ja. Slander. Das ist, glaube ich, was man Slander nennt. Zu 99% eh schon zu spät, aber Lieblingstier-Account auf Social Media.
Lieblingstier-Account?
Ich folge keinen expliziten Tier-Account.
Von meiner Freundin, der kleine Chihuahua, der ist süß.
Kann man Selfies mit dir nach den Shows machen? Ja.
Nein.
Volle Kanne.
Auf gar keinen Fall.
Richtig doll kann man das machen.
Niemals geht das.
Ihr müsst, kann sein, dass ihr Lea bezahlen müsst, aber
sonst,
dann könnt ihr ein Selfie mit mir machen.
Ihr könnt euch entscheiden, ich gebe euch Pauf Fresse oder 15 Euro. Also, ich krieg 15 Euro nicht, ich gebe 15 Euro.
Ich find's so geil, dass die Leute dich bezahlen müssen, damit sie ein Foto mit mir machen können.
Ja, weil du unter meiner Fuchtel stehst.
Das hättest du wohl gerne, dass ich unter deiner Fuchtel stehe. Ja, nee. Aber abgelehnt.
Abgelehnt, ja, verdammt ärgerlich, hätte ja klappen können.
Ja.
Das war's.
Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wir hören uns nächsten Sonntag. Und,
guck mal, mein Arm fetsch. Ja, bei dir nicht so sehr.
Ja, ich hab trainiert.
Weil ich eine Frau bin auch.
Wenn ihr Leas Armfett sehen wollt, dann was ist los mit euch? Tschüss.